Der Ruf nach Makedonien. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen. Gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Tauris ab und kamen geradewegs nach Samothrake. Am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist ungefähr eine Entfernung von 20 Kilometern. Das ist eine Stadt des ersten Bezirkes von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da, und sie nötigte uns.
Also im Traum erscheint ihm Paulus ein Mann aus Mazedonien und bittet ihn, komm herüber und hilf uns. Wir wollen kurz einmal innehalten und uns den Traum ansehen, durch den Gott Paulus und seine Freunde nach Europa ruft. Paulus hat kein Gottesgesicht, er sieht nicht wie vor Damaskus ein überirdisches Licht. Er sieht einen Menschen, einen, den er wohl an der Tracht als einen Griechen, als einen Mazedonier erkennt. Er sieht einen Menschen und hört einen Hilferuf. Paulus und seine Freunde sind gewiss, in diesem Ruf um Hilfe liegt ein Auftrag Gottes an uns. Wir sind es, die diesem Hilferuf Antwort geben sollen. Ja, sie müssen helfen mit dem Besten, was sie haben. Und das ist die Botschaft von Jesus Christus. Diese wunderbare Nachricht, dass Gott sich über die Leiden dieser Welt erbarmt hat in seinem Sohn. Dass er sich über die Schuld dieser Welt hat erbarmt hat in seinem Sohn. Und dass er sich über alles dieser Welt erbarmt hat in seinem Sohn. Diese Botschaft, dass diese Welt immer, auch in ihrem größten Elend und in der größten Katastrophe, Welt in der Hand des barmherzigen Gottes bleibt und jeder Einzelne in seinem Leid, in seiner Schuld, in seiner Todesangst und in seinen schmerzenden Fragen eine Zuflucht hat bei dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Das ist die große Botschaft, die Paulus und seine Freunde in diese leidgeprüfte Welt hineintragen. So sehr hat Gott seinen Sohn geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Mit dieser Botschaft geht er zu den Juden, mit dieser Botschaft geht er zu den Griechen, mit dieser Botschaft stand er vor Sklaven und vor Königen. Ja, das ist seine Antwort. Und es muss auch unsere Antwort sein auf den Schrei nach Hilfe, der in dieser Welt bis heute nicht verstummt. Im Traum erscheint dem Paulus ein Mann. Und er verliert keine Zeit. Es drängt ihn, er geht los. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, der sich senden lässt. Ein großer Schritt für die Menschheit waren jene ersten Schritte, die Paulus und seine Gefährten auf europäischen Boden setzten und den Beginn des christlichen Abendlandes markierten. Er landet letztendlich in der Provinzhauptstadt Philippi, einer römischen Kolonie. Eine lebendige Stadt mit viel Kultur, Abwechslung, in der das wirtschaftliche Leben blühte. Die Männer um Paulus blieben einige Tage dort, heißt es. Sie blieben dort, um vielleicht weiter zu hören, was der Geist Gottes ihnen sagte. Und dann ist erzählt, wie in Philippi eine erste Gemeinde entsteht. merkwürdig unspektakulär geht das vor sich. Es beginnt am Ufer eines Flusses mit einer Gruppe von Frauen. Sie sind jüdisch oder gottesfürchtig, das heißt, sie leben nach den Regeln der jüdischen Religion. Am Sabbat sind sie runter zum Fluss gegangen. Da im Freien, wo diese kleine jüdische Gemeinde ihre Gebetsstätte hatte. Das machten sie überall so, wo es keine Synagogen gab. Das hatten ihre Vorfahren in der babylonischen Gefangenschaft schon so gemacht. Und man wusste, schon zu Beginn der Welt hatte der Geist Gottes über den Wassern geschwebt. Wo lebendiges, fließendes Wasser war, da wusste man sich Gott nah und konnte sich ihm nahen. Paulus und die Seinen kommen also hinzu und ins Gespräch mit den Frauen. Keine kämpferische Großveranstaltung auf dem Marktplatz, nicht mit lauter Stimme, mit Drohung oder mit Gewalt, sondern im Gespräch, durch das Miteinander reden, durch aufmerksames Zuhören und Nachfragen, im Wechselspiel von Erzählen, Fragen und Antworten, dürfen und sollten auch wir als dienstbare Knechte Gottes das Evangelium predigen und damit Zeugen und Helfer sein, dass sich das Christentum weiter ausbreiten kann. Gleichsam am Wegesrand ergibt sich also ein ruhiges Gespräch mit dieser Handvoll Frauen. Denen erzählt Paulus vom Glauben, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus. So wie die ganze Jesusgeschichte am leeren Grab in Jerusalem der alten Welt mit den Frauen ihren Lauf nahm, so nahm auch die Jesusgeschichte in Europa der neuen Welt mit den Frauen ihren Lauf. Diese Frauen hörten zu, hatten sich Zeit genommen, die Arbeit ruhen lassen, Abstand gefunden vom Trubel dieser quirligen Stadt. Und eine von ihnen war Lydia. Sie stammte aus dem Gebiet der heutigen Türkei, aus Thyatira, einer Stadt in der Nähe von Izmir, ist sie nach Philippi gezogen. Mit anderen zusammen produzierte sie und verkaufte sie Purpur, einen begehrten, kostbaren Farbstoff, Symbol der Macht und des Luxuses in der römischen Welt. Lydia tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf achtete, was von Paulus geredet wurde. Und das ist doch bis heute so geblieben. Wenn ein Mensch zum Glauben kommen soll, dann muss Gott ihm das Herz öffnen. Dann muss Gott selbst ihm die Worte, die die Boten Gottes sagen, so nahe bringen, dass sie durch die harten Schalen des Herzens hindurchstoßen und treffen, dass sie wirklich zu Herzen gehen. Und so wie Gott dem Paulus den Traum des Nachts schickte, so tat er des Tages dieser Frau das Herz auf. Mit der Botschaft von der Liebe Christi, die gerecht macht aus Glauben, unabhängig vom sozialen Status. Das sprach Lydia in irgendeiner Form an. Das gab ihren Fragen wohl neuen Lebenssinn. Und wir wissen ja, hier ist der Samen auf gutes Land gefallen und hat hundertfältig Frucht gebracht. Lydia lässt sich und ihr Haus taufen. Diese Taufe ist eine neue Geburt, ein neues Leben. Und damit bekennt sie sich mutig als eine Jüngerin Jesu. Sie fürchtet sich nicht davor, dass etwa dieser Schritt ihrem geschäftlichen Leben Nachteile bringen könnte, indem andersdenkende Heiden und Juden sich vielleicht von ihr abwendeten. Und dann hören wir, als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat sie und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Nun, dieser Satz, denke ich, hat viele Spekulationen ausgelöst. Wollte Paulus das nicht? Hatte er Vorbehalte? Ging es ihm vielleicht darum, ob das Haus einer Frau wirklich die Basis für eine christliche Gemeinde sein kann? Oder war es Lydia selbst, die um die eigentliche Stellung der Frau in der damaligen Gesellschaft wusste und sich minderwertig fühlte? Ich möchte es so sehen. Lydias Glaube äußerte sich in der Liebe, die sie in der großen Gastfreundschaft zeigte. Sie wollte Paulus mit ihren Reisegefährten in ihr Haus aufnehmen und ruhte nicht, bis ihre Bitte erfüllt wurde. Und ich bin gewiss, die Beherbergung von Paulus und seinen Begleitern stellte an Lydias Gastfreundschaft sicherlich nicht unbedeutende Ansprüche. Denn auf der einen Seite offenbarte sich durch deren weitere Verkündigung sicherlich manche aufflammende Feindschaft. Und auf der anderen Seite kamen sicherlich auch sehr viele Besucher in ihr Haus. Das muss man sicherlich mögen. Obwohl, es sagte mal jemand, eine Kirche, die viel Besuch von Fremden hat. Und das gilt sicherlich auch für ein christliches Haus oder eine christliche Gruppe, hat viele Begegnungen mit Christus. Wenn ihr anerkennt, heißt es in der Mitte des Satzes, Lydias Mut, ihre Entschiedenheit verbindet sich mit einer fast lieblichen Demut, indem sie nicht die Anerkennung ihres Glaubens verlangt, sondern es bescheiden dem Urteil der Apostel überließ, ob sie sie wirklich als gläubig anerkennen. Wo mutige Entschiedenheit und sich mit demütiger Bescheidenheit verbindet, wird dem Namen Christi Ehre gemacht. Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus. Der erste getaufte Mensch in Europa war eine Frau. Dass der Christus geboren werden sollte, hörte zuerst eine Frau. Der erste Mensch, der von Ostern hörte, war eine Frau. Das Haus der Lydia, das erste christliche Gemeindehaus Europas. Lydia, die Mutter aller Christen im Abendland. Gottes Wege mit Männern und Frauen, mit seinen Kindern. Denn hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt eins in Christus. Wie großartig! Unabsehbare Kraftwirkungen gingen und gehen bis heute vom Evangelium aus, von der guten Nachricht, dass diese Männer am Morgen nach jener Nacht ans europäische Ufer herüberbrachten. Paulus schrieb einmal an die Gemeinde in Rom, das Evangelium ist die Gotteskraft zu retten alle Glaubenden. Und das besagt doch nichts anderes, als dass Gott uns liebt. Er liebt uns. Und diese wunderbare Nachricht, dass Gott die Menschen liebt, hatte und hat auch zur Folge, dass wir nun unsererseits Gott durch seine Kraft, durch sein Wirken wieder lieben können. Wer aber Gott liebt, und das ist eine weitere Wirkung des Evangeliums, der ist auch in die Lage versetzt, seinen Nächsten zu lieben. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst, steht da. Deinen Nächsten wie dich selbst. Und über diese persönliche Gottesbeziehung, die an erster Stelle steht, will ich auch daran denken, dass mit der Ausbreitung des Evangeliums christliche Organisationen, Werke, Bruder- und Schwesternschaften entstanden sind, die in der Nächstenliebe aktiv wurden und auch noch sind. Sie schufen im Namen der Nächstenliebe Hospitäler für Kranke und Arme. Sie gründeten Kindergärten und Schulen für die Erziehung der Jugend. Sie brachten und bringen wiederum als Missionare das Evangelium anderen Völkern. Und für mich ganz entscheidend, die christliche Ethik wurde in weiten Teilen dieser Welt zur Wiege von Freiheit und Menschenrechten. Nun, dass das Evangelium in der Geschichte leider auch missbraucht wurde, um mit Gewalt Machtansprüche durchzusetzen, wissen wir und wir können uns, wollen es ja auch gar nicht verschweigen. Aber wir wissen auch, dass das Evangelium verbietet Gewalt in jeder Form. Und daraus ergibt sich für mich ganz klar, die es dennoch getan haben, die werden sich eines Tages vor der letzten Instanz, vor unserem Herrn, dafür verantworten müssen. Nun, wo kommen wir, du und ich, in dieser Geschichte vor. Denn auch wir sind kleine Glieder in der langen Kette der Geschichte des Glaubens. Was können wir tun, weiterhin tun? Wem sind wir vielleicht die Weitergabe der guten Nachricht schuldig? Manchmal ja gar nicht so einfach. Denn wir leben ja schließlich in einer Welt, die zunehmend in Distanz zu Gott lebt. Oftmals ganz sichtbar in unserer eigenen Familie. Dennoch, wir sollten immer wieder wach sein für die leisen Signale und Zeichen von Menschen, die uns zu verstehen geben, komm und hilf uns. Vielleicht nehmen wir uns ein Beispiel an Paulus, der trotz all der Probleme die göttlichen Zeichen erkannte und ans andere Ufer übersetzte, um die gute Nachricht weiterzusagen. Deshalb lasst uns mit Gottes Hilfe mutvoll Brücken schlagen, Brücken des Evangeliums zu anderen Menschen. Amen.